Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und dobrý den, willkommen an diesem Dienstag hier bei Radio Prag International. Wir blicken auf die gestrige Regierungssitzung zurück, denn immer am Montag trifft sich das Kabinett in Prag und bespricht die wichtigsten Vorhaben. Diesmal gab es im Anschluss einige interessante Informationen für die Öffentlichkeit. Einmal zum Gerichtsstreit zwischen Regierung und Staatspräsident Petr Pavel, noch im Nachklang des NATO-Gipfels Anfang Juli in Ankara und dann zum geplanten Handyverbot an den Schulen in Tschechien. Das sind also die Themen in unserem heutigen Tagesecho. Und zum Abschluss der Sendung geht es um neue Drehbücher, die beim Karlsbader Filmfestival vor 2 Wochen ausgezeichnet wurden. Bei all dem begleitet sie Daniela Honigmann und nun gebe ich erst einmal ab an Marketa Kachlikova für die Meldungen des Tages.
Die Nachrichten.
Mitarbeiter von Unternehmen in Tschechien, die kritische Infrastruktur verwalten, sollen künftig das Recht erhalten, gegen als gefährlich eingestufte Drohnen vorzugehen. Die Unternehmen sollen selbst entscheiden können, ob sie Flugverbotszonen über ihren Objekten einrichten wollen. Eine entsprechende Ausweitung der Befugnisse zur Drohnenabwehr schlagen das Innen- und das Verkehrsministerium vor. Den Gesetzesentwurf stellten Innenminister Lubomír Metnar und Verkehrsminister Ivan Bednarik am Dienstag vor Journalisten vor. Die Regelung betrifft unter anderem internationale Flughäfen, Kernkraftwerke, Energieknotenpunkte sowie Kraftstofflager. Bislang dürfen Drohnen ausschließlich von der Polizei oder dem Militär unschädlich gemacht werden. Der staatliche tschechische Agrarfonds PGRLF verklagt 28 Tochtergesellschaften des Agrofert-Konzerns. Der Fonds fordert rund 900.000 Euro zurück, da die Unternehmen eine freiwillige Rückzahlung verweigerten. Grund ist ein Interessenkonflikt von Andrej Babiš während seiner Amtszeit als Premier in den Jahren 2017 bis 2021. Laut der EU-Kommission und tschechischen Gerichten kontrollierte er den Konzern trotz Treuhandfonds weiter. Agrofert weist die Vorwürfe zurück und betont, alle Subventionen rechtmäßig erhalten zu haben. 5 Gewerkschaftsorganisationen am Prager Flughafen haben wegen der Nominierung von Radomír Lašák zum Vorstandsvorsitzenden der Betreibergesellschaft Letiště Praha Streikbereitschaft ausgerufen. Grund für den Protest ist Lašáks frühere Führungsposition bei der Fluggesellschaft CSA während deren wirtschaftlichen Niedergangs. Die Arbeitnehmervertreter befürchten eine Fehlentwicklung des Flughafenbetreibers. Lašák soll am 1. August den Posten übernehmen. Er sei in einem ordnungsgemäßen offenen Auswahlverfahren als der am besten geeignete Kandidat ausgewählt worden, schrieb Finanzministerin Schillerová am Dienstag auf X. 2 Black Hawk-Hubschrauber, die bei der Bekämpfung der großflächigen Brände in Frankreich geholfen haben, sind am Montag nach Tschechien zurückgekehrt. Beide Maschinen führten mit sogenannten Bambi-Buckets für Wasser über 400 Wasserabwürfe durch. Frankreich kämpft seit Anfang Juli mit großflächigen Waldbränden. Rund 40% der Tschechen im erwerbsfähigen Alter fürchten den Verlust ihres Arbeitsplatzes. Falls diese Situation eintritt, würden 90% der Befragten die Branche wechseln. Mehr als die Hälfte würde für den Erhalt des Arbeitsplatzes Gehaltseinbußen akzeptieren. Nur eine Minderheit von 34% ist bereit, für einen neuen Job in eine andere Region umzuziehen. Dies geht aus den Daten einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts STEM, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Die Regenfälle der vergangenen Woche haben die Feuchtigkeit im Boden bis zu einer Tiefe von 40 cm fast in ganz Tschechien teilweise wieder aufgefüllt. Tiefe Bodenschichten bis zu einem Meter bleiben jedoch weiterhin trocken. Dies geht aus den aktuellen Daten des Projekts Intersucho hervor. Die vorangegangene Dürreperiode in Kombination mit extremer Hitze sei zudem so schwerwiegend gewesen, dass einige Schäden bereits irreversibel seien, sei es weiter. Und zum Schluss die Wettervorhersage. In Tschechien ist es am Mittwoch anfangs heiter bis wolkenlos. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung zu. Nachmittags und abends gibt es örtlich Schauer. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 19 bis 24 Grad.
Das waren die Nachrichten an diesem Dienstag. Danke fürs Erste an Marketta. Die Regierung in Prag hat sich am Montag mit der Kompetenzklage von Präsident Pavel beschäftigt. Das Verfassungsgericht hatte dem Staatsoberhaupt in einer einstweiligen Verfügung die Teilnahme am NATO-Gipfel in Ankara ermöglicht, obwohl das Kabinett von Premier Babiš dies nicht gewollt hatte. Nach Meinung der Regierung hat das Verfassungsgericht damit seine Kompetenzen überschritten. Till Janzer berichtet über die neue Runde im Streit zwischen Präsident Pavel und Regierung Babiš.
Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel hat Ende Juni eine Kompetenzklage beim Verfassungsgericht eingereicht. Und zwar nachdem ihn die Regierung von Premier Andrej Babiš nicht in die Delegation für den NATO-Gipfel in Ankara aufgenommen hatte. Weil die Zeit drängte, entschied sich das Verfassungsgericht, eine einstweilige Verfügung herauszugeben. Aufgrund dieser konnte Pavel dann offiziell zum Gipfel des Militärbündnisses reisen, so wie er es zuvor bei jedem NATO-Spitzentreffen auch schon gemacht hatte. Am Wochenende verteidigte Petr Pavel in einem Interview beim Festival Colors of Ostrava die Kompetenzklage mit folgenden Worten.
Mir ging es darum, dass die Regierung nicht beginnen sollte, sich so zu verhalten, als ob sie das einzige Verfassungsorgan in diesem Land wäre. Auch die Regierung muss respektieren, dass es unterschiedliche Machtzentren gibt, von denen jedes seinen Anteil an Verantwortung trägt und seinen Teil an Kompetenzen besitzt. Wenn es zu Änderungen daran kommen soll, dann muss dies in Übereinkunft geschehen.
Es gehe aber nicht, dass sich eines der Verfassungsorgane über die langjährigen Gewohnheiten hinwegsetze und eine Erweiterung seiner Kompetenzen erzwinge, so der Staatspräsident. Mit seiner Klage will er erfahren, ob seine Auslegung der Verfassung korrekt ist. Die Regierung fordert das Verfassungsgericht jedoch auf, die Klage entweder nach inhaltlicher Prüfung abzuweisen oder sie gleich zurückzuweisen. Justizminister Jeroným Tejc begründete diese Forderung am Montag bei der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung.
Die Auslegung des Herrn Präsidenten würde das Funktionieren des Verfassungssystems grundlegend verändern. Dadurch entstünde ein zweites Machtzentrum, das aber im Unterschied zur Regierung ohne jegliche Verantwortung und nicht dem Abgeordnetenhaus gegenüber verantwortlich wäre.
Des Weiteren hält die Regierung das Vorgehen von Pavel für einen Versuch, seine Vorstellung der Außenpolitik durchzusetzen. Tschechien habe aber nur eine einzige Außenpolitik und diese könne nicht zugleich von der Regierung und dem Präsidenten geführt werden, so der Justizminister. Ein weiterer Kritikpunkt des Kabinetts ist die einstweilige Verfügung, mit der das Verfassungsgericht Pavels Teilnahme am Gipfel ermöglichte. Bei einer Kompetenzklage sei eine solche Verfügung von der Verfassung nicht vorgesehen, argumentierte Tejc. Deswegen werfe man dem Verfassungsgericht Aktivismus vor, ließ er wissen. Außerdem sei die Regierung vor der einstweiligen Verfügung nicht angehört worden, fügte der Minister hinzu. Der Vorsitzende des Verfassungsgerichts, Josef Baksa, reagierte in einem Interview für die Tageszeitung Denik N auf die Vorwürfe. Er sagte unter anderem, dass vor einstweiligen Verfügungen die Beteiligten des Verfahrens üblicherweise nicht angehört würden. Das bestätigte auch die Verfassungsrechtlerin Marie Samečníková von der Brünner Masaryk-Universität in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks. Die Expertin erläuterte zudem, dass es in der Kompetenzklage von Pavel nicht um die Gestaltung der Außenpolitik gehe.
Die Klage ist im Grunde nur auf die Situation gerichtet, dass der Präsident den Staat nach außen vertritt. Wenn er sich zum Beispiel entschließt, den Staat in dem Sinne nach außen zu vertreten, dass er zum NATO-Gipfel fährt, dann soll er darüber selbst entscheiden können. Und die Regierung ist dann dazu verpflichtet, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Premier Babiš sagte indes am Montag, er werde nie wieder mit dem Staatspräsidenten gemeinsam in einer Delegation sein. Zugleich schloss er nicht aus, dass Pavel die Tschechische Republik beim nächsten NATO-Gipfel vertritt. Beobachter befürchten indes, dass der Streit zwischen der Regierung und dem Präsidenten die politischen Abläufe im Land in nächster Zeit erschweren könnte.
Und wir bleiben noch bei den Themen der Regierungssitzung vom Montag. Auch in der Unterrichtspause sollen die Schüler miteinander reden und nicht nur auf ihre Telefone schauen. Darauf zielt die Regierung von Premier Andrej Babiš ab, wenn sie nun per Gesetz ein Handyverbot an den Schulen in Tschechien durchsetzen will. Dabei gibt es aber auch hierzulande Beispiele, wie eine Regulierung ohne Verbote funktionieren kann. Frankreich, Österreich oder auch Griechenland. In mehr als der Hälfte der EU-Staaten sind Smartphones an den Schulen bereits verboten. Dem will sich Tschechien anschließen. In den hiesigen Vorschulen und Grundschulen sowie in den unteren Klassenstufen der weiterführenden Schulen sollen demnächst keine Mobiltelefone und andere elektronische Geräte mehr für die private Kommunikation oder Unterhaltung genutzt werden dürfen. Bildungsminister Robert Plaga begründete am Montag.
Wissenschaftliche Studien zeigen das, aber auch der Blick in Schulen mit entsprechenden Vorgaben. Es funktioniert. Die Kinder sprechen miteinander und die Schulen leben durch die gemeinsamen Aktivitäten wieder auf. Dort wird in den Pausen nicht nur über den Bildschirm gescrollt, wodurch die Schüler im Unterricht nämlich dann unkonzentriert sind.
Das Kabinett habe seinen Entwurf für die Novelle des Schulgesetzes am Montag einstimmig abgesegnet, informierte Plaga weiter. Der Text geht nun ins Abgeordnetenhaus und den Plänen der Regierung zufolge soll das flächendeckende Handyverbot dann zum 1. September kommenden Jahres in Kraft treten. Ausnahmen sind nur vorgesehen für die gezielte Nutzung der Geräte im Unterricht sowie für Schüler, die bestimmte Apps zur Beobachtung ihres Gesundheitszustandes brauchen. Die Opposition im tschechischen Abgeordnetenhaus kritisiert Plagas Novelle als überflüssig. Die Bildungseinrichtungen hätten schon jetzt Möglichkeiten, die Handynutzung durch die Schulordnung zu regulieren, so das Argument. Und tatsächlich, nach Auskunft der Regierung haben bereits 93% der Grundschulen und Gymnasien im Land entsprechende Vorschriften implementiert. Darauf verweist auch der Kinderombudsmann Martin Beneš, der sich gegen den neuen Gesetzesabschnitt ausspricht.
Aus meiner Sicht ist eine individuelle Lösung an den einzelnen Schulen wesentlich praktikabler. Denn dort kann das alles mit den Eltern und den Schülern durchdiskutiert werden. Das Verbot wird dann entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse modelliert.
Gute Erfahrungen macht man damit etwa in der Grundschule im mittelböhmischen Dobříš. Dort gibt es sogenannte Handyzonen mit klaren Benutzungsregeln. Denn Mobiltelefone gehörten inzwischen zum Alltag, betont Direktor Petr Hlinka, und er wolle die Schüler an einen nutzbringenden Umgang mit den Geräten gewöhnen.
In den Pausen können die Telefone nur in den Handyzonen benutzt werden. Dabei geht es nicht um Spiele, sondern die Schüler schauen zum Beispiel gemeinsam mit ihren Eltern auf ihre Noten. Wir stellen außerdem vieles in die Classroom-App. Darin können dann die Hausaufgaben gemacht, die Stunde vorbereitet oder gelernt werden. Dadurch bringen wir den Schülern bei, das Telefon eher als Arbeitsmittel zu nutzen.
Er hätte es an seiner Schule auch schon mit einem Handyverbot versucht, berichtet Hlinka. Dies habe jedoch nicht automatisch dazu geführt, dass die Schüler sich mehr miteinander unterhalten hätten. Und weiter schildert der Direktor seine Erfahrungen.
Wir haben uns auch andere Schulen angeschaut, in denen die Telefone schon jetzt verboten sind. Dort entstehen illegale Zonen im Toilettenraum und die Lehrenden wurden eher verspottet als eine Art Polizei, die keinen Einfluss habe.
Besser als ein komplettes Verbot würden nach seiner Erfahrung Alternativangebote für die Pausen funktionieren, so Hlinka weiter. An der Schule in Dobříš gibt es demnach etwa Tischtennisplatten oder Basketballkörbe. Die Gesetzesinitiative der Regierung findet bei Experten jedoch auch Zuspruch. So sagt etwa Karel Strachota, Leiter des Bildungsprogramms Jeden svět na školách, der Hilfsorganisation Člověk v tísni.
Wir haben jeden Tag eine Veranstaltung für Lehrende. Und darum kann ich mir erlauben zu behaupten, dass es ein riesiges Problem gibt durch die Unterbrechung der Aufmerksamkeit, wenn immer wieder nachgeschaut wird, was es Neues gibt. Dies erwähnen alle Lehrenden und ihnen zufolge sehen die Eltern darin kein Problem. Darum sagen die Lehrenden, dass dieser Weg des Staates ihnen helfen würde.
a že jim by pomohlo, kdyby stát řekl, ano, jděte touhle cestou.
Soweit unser Tagesecho zu den aktuellen Themen im tschechischen Regierungskabinett. Sie sind bei Radio Prag International, den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Ein guter Film ist ohne ein gutes Drehbuch kaum möglich. Auch deswegen schreibt die tschechische Filmstiftung Filmova Nadace alljährlich einen Drehbuchwettbewerb aus. Darin werden Texte gekürt, die laut der Jury das Potenzial haben, nicht nur Filmprofis, sondern auch ein breites Publikum anzusprechen. Wir hören noch einmal Markéta Kachlíková. Sie kennt die diesjährigen Sieger und stellt sie im folgenden Kultursalon vor.
Drei eindrucksvolle Geschichten über Persönlichkeiten aus der tschechischen Historie des 20. Jahrhunderts und das hochaktuelle Thema von Leihmüttern und dem Ukraine-Krieg haben in diesem Jahr in dem Drehbuchwettbewerb der Filmstiftung gepunktet. Die Gewinner wurden am Rande des Internationalen Filmfestivals Karlovy Vary Anfang Juli bekannt gegeben. Vier Mitglieder des Komitees bewerteten insgesamt 125 anonym eingereichte Manuskripte von 135 Autoren. In jeder der zwei Sektionen, Hauptkategorie und Kategorie Stern von Morgen, die Autoren bis 33 Jahren vorbehalten ist, wurden jeweils zwei Autoren prämiert. Unter ihnen wurde eine Gesamtfördersumme von 28.000 Euro aufgeteilt. Zoe heißt das einzige der preisgekrönten Drehbücher, das einen aktuellen Stoff bearbeitet. Er habe seine Kurzgeschichte adaptiert, die ursprünglich auf dem Eindruck einer Reportage des tschechischen Fernsehens basiert hatte, sagt der Autor Jan Němec.
Mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben wir viele Dinge über das Land erfahren, die wir vorher nicht wussten. Für mich war es unter anderem die Erkenntnis, dass die Ukraine eigentlich eine Großmacht im Bereich der Leihmutterschaft ist. Westliche Paare nehmen diese Dienstleistung in großem Stil in Anspruch. Damals, zu Beginn des Krieges, erschien in verschiedenen Medien eine Reportage über Kinder, die dort festsaßen, weil sie gerade zur Welt kamen und niemand wusste, wie es mit Kiew weitergehen würde. Das war ein unglaublich emotionaler und starker Moment. Daraus entstand damals die Kurzgeschichte Zoe, die ich nun zu einem Drehbuch für einen Film umgeschrieben habe.
Es ist die Geschichte eines Paares, dessen Leben mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges kollidiert. Das Kind einer in Berlin lebenden tschechischen Politikwissenschaftlerin und ihres deutschen Partners wird mittels Leihmutterschaft exakt zu Kriegsbeginn in Kiew geboren. Ihre geplanten Flitterwochen in Kiew, die gleichzeitig die Abholreise für ihr Baby sein sollten, werden von der Realität überrollt. Jan Němec.
Ihre Abholreise wird dadurch kompliziert, dass ihre eigene Beziehung dunkle Seiten hat. Unter dem Druck der Situation und den extremen Umständen in Kiew nach dem Kriegsausbruch beginnen diese Abgründe nach und nach ans Licht zu kommen.
Die Leihmutterschaft sei ein ethisch kompliziertes, explosives Terrain, betont der Autor.
Einerseits ist es großartig, dass Menschen, die kein Baby bekommen können, auf diesem Weg ein Kind haben können. Aber wenn man tiefer in die Praxis eintaucht, stellt man fest, dass sie wirklich ihre Schattenseiten hat. Die Verträge sind so gestaltet, dass die Gebärende das Kind abgeben muss. Die Auftraggeber sind jedoch nicht verpflichtet, das Kind auch tatsächlich anzunehmen. So kommt es vor, dass diese Kinder in der Ukraine einfach zurückbleiben, völlig schutzlos sind und in Heimen landen. Manchmal nur, weil sich das Paar im Laufe dieser 9 Monate trennt.
Emil Hacha ging als eine der tragischsten Figuren der tschechischen Geschichte des 20. Jahrhunderts hervor. Er amtierte von November 1938 bis März 1939 als Präsident der Zweiten Tschechoslowakischen Republik. Während der nationalsozialistischen Besatzung im Zweiten Weltkrieg war er Staatspräsident des sogenannten Protektorats Böhmen und Mähren. Der renommierte tschechische Drehbuchautor Ivan Hubač wurde angesprochen, sein Schicksal in einem Drehbuch zu bearbeiten.
Ich habe zuerst so ein bisschen gezögert, dann habe ich viele Bücher über Emil Hácha gelesen und mich doch an die Arbeit gemacht. Ich muss sagen, dass sie mir sehr leicht von der Hand ging und ich überrascht war, wie schnell ich das Drehbuch dann schreiben konnte.
Der Plot des Films läuft zwischen dem Jahr 1936, als Hácha als Präsident des obersten Verwaltungsgerichts auf dem Höhepunkt seiner juristischen Karriere war, und 1945, als er verhaftet und ins Prager Gefängnis Pankrác gebracht wurde. Emil Hácha verstarb dort am 27. Juni 1945 im Alter von 73 Jahren. Ivan Hubač.
Bis zum Jahr 1989 war dieses Thema de facto tabu, weil die Kommunisten Hácha als Volksverräter betrachteten. Erst danach begannen Historiker aufzudecken, wer Hácha eigentlich war. Und es stellte sich heraus, dass er weder ein Held noch ein Feigling oder ein Volksverräter gewesen ist. Seine Figur ist einfach sehr widersprüchlich. Und genau das hat mich daran interessiert.
Das Drehbuch von Anna Mrázová hat den einfachen Namen Milena Jesenská. Im Mittelpunkt steht die tschechische Journalistin, Schriftstellerin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, die auch als die große Liebe und Briefpartnerin von Franz Kafka zur Bekanntheit gelangte. 1939 wurde Jesenská wegen ihrer Widerstandstätigkeit verhaftet und anschließend ins KZ Ravensbrück deportiert, wo sie im Mai 1944 starb. Über Milena Jesenská könnte man auf verschiedene Weisen erzählen, sagt die Drehbuchautorin.
Ich habe mich darauf konzentriert, das Leben von Milena mit dem Leben ihrer Tochter Jana, genannt Honza, zu verknüpfen. Der erste Teil spielt daher Ende der 1920er Jahre, der zweite Teil Ende der 30er Jahre. Milena saß damals im Gestapo-Hauptquartier im Petschek-Palais und war sich nicht ganz sicher, was mit ihrer Tochter geschieht. Es ist also eine wirklich sehr emotionale Geschichte.
Die Idee entstand während des Studiums an der Janáček-Akademie der Darstellenden Künste in Brünn, als Anna Mrázová und ihre Kommilitonen die Aufgabe erhielten, ein historisches Thema zu wählen. Und warum gerade die Beziehung von Milena Jesenská zu ihrer 1928 geborenen Tochter?
Ich muss sagen, dass mir die Perspektive eines 11-jährigen Mädchens im Drehbuch wirklich sehr nahe ging. Und als ich darüber nachdachte, was die Tochter eigentlich gemacht hat, während ihre Mutter im Petschek-Palais saß, war das für mich unheimlich bewegend. Ich habe mir vorgestellt, wie ihre Mitschüler reagiert haben und habe an ganz alltägliche Situationen gedacht, denen sie hätte begegnen können. Das war für mich so stark und inspirierend, dass ich deshalb auch ihre Sichtweise eingebracht habe.
Im vierten prämierten Drehbuch, Der Fall Wächterle, konzentriert sich Marcel Peterka auf den Rechtsstreit, mit dem Wächterles Patent für Kontaktlinsen angefochten wurde. Otto Wächterle war ein weltberühmter tschechischer Chemiker, dessen bedeutendste Leistung die Erfindung der weichen Hydrogel-Kontaktlinsen war. Er habe ein Drehbuch über eine historische Persönlichkeit schreiben wollen, die aber aus einer relativ jüngeren Vergangenheit stamme, sagt Peterka.
Ich
habe lange darüber nachgedacht, welche Persönlichkeit uns als tschechische Nation vereinen und in gewisser Weise inspirieren könnte, auf wen wir stolz sein könnten, der aber gleichzeitig eine wirklich starke dramatische Geschichte hat. Und die Wahl fiel auf Otto Wichterle, nachdem mir seine Memoiren in die Hände gefallen waren und ich einen Teil dieses Rechtsstreits um die Autorenschaft an dem Patent entdeckt hatte. Damit war die Wahl klar, es war ein starkes, dramatisches Thema.
Der Autor beschreibt drei Komponenten seines Drehbuchs.
Patentový soudní proces, který se vlastně odehrává mezi...
Im Fokus steht der Patentprozess, der sich eigentlich zwischen der tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften und einer amerikanischen Firma abspielt, die Kontaktlinsen herstellte und in der Folge Wichterles Urheberschaft anfocht. Und das Ganze spielt sich zudem vor dem Hintergrund des Kalten Krieges ab. Im Drehbuch zeigt sich ein eher ungewöhnlicher Blick auf die Art und Weise, wie der Ostblock und der Westen paradoxerweise miteinander Handel trieben. Und gleichzeitig gibt es da noch eine emotionale Linie, und zwar im Fall von Herrn Wichterle und seinem ehemaligen Studenten und späteren Mitarbeiter Drahoslav Lim. Ihre wechselhafte Beziehung war ziemlich kompliziert.
Die Filmstiftung hat in den 21 Jahren seit ihrer Gründung bereits 137 Drehbuchautoren unterstützt. Dabei wurde ein Gesamtbetrag von rund knapp 630.000 Euro ausgezahlt. Helena Uldrichová ist Mitglied des Verwaltungsrates.
Die Filmstiftung wurde zum Zweck der Förderung von Drehbüchern für bis dahin nicht realisierte Spielfilme gegründet. Wir freuen uns sehr, dass in den mehr als 20 Jahren des Bestehens der Filmstiftung bereits 25 Projekte realisiert wurden.
Letztes Jahr konnten die Zuschauer etwa das Roadmovie Caravan sehen, das die Tschechische Republik nach 31 Jahren beim Festival in Cannes repräsentierte. Gedreht wurde der Film auf Grundlage eines Drehbuchs von Susanna Kirchnerová, Tomáš Bojar und Kristýna Májová, das 2019 eben von der Stiftung prämiert wurde. Die Stiftung fördert die Drehbuchautoren finanziell. Außerdem wird einigen Projekten die Zusammenarbeit mit Midpoint vermittelt, einer internationalen Bildungs- und Networking-Institution, die Filmschaffenden bei der Entwicklung ihrer Projekte und Drehbücher hilft.
Das ist für sie eine Gelegenheit, weitere Co-Produzenten, Partner und Investoren zu finden. Und natürlich haben sie auch die Möglichkeit, die drei Partner der Stiftung anzusprechen, sei es das tschechische Fernsehen, Innogy oder das Barrandov-Studio.
Zwei der diesmal prämierten Drehbücher, konkret Zoe und Emil Hacher, haben bereits Produzenten sowie Regisseure gefunden, weshalb eine Verfilmung als sehr wahrscheinlich gilt.
Vielleicht schauen Sie, liebe HörerInnen, sich ja in den nächsten Jahren einen der genannten Filme im Kino an und dann können Sie daran zurückdenken, dass Sie zuerst davon auf Radio Prag International gehört haben. Auf diese ganz unbescheidene Weise verabschiede ich mich heute von Ihnen. Mein Name ist Daniela Honigmann. Machen Sie es gut und Nasli Schönau.